Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Es freut mich sehr, endlich wieder einmal bei euch in Bern zu sein. Und ich darf liebe Grüße von meiner Familie ausrichten. Es geht allen gut. Wir sind sehr dankbar. Wir hatten eine schöne Ferienwoche. Bei uns sind Frühlingsferien, auch noch kommende Woche. Aber ich darf dann wieder arbeiten und bin dann übernächste Woche in Ungarn auf einer Ungarn-Tour. Wir probieren das dort mal, weil unser Anliegen ist, auch in Ungarn die Zeitschriften mehr zu verbreiten. Und das wollen wir verknüpfen mit einer Predigtreise eben und dann auch die Leute einladen, die Zeitschriften zu abonnieren. Das vielleicht auch als kleines Gebetsanliegen. Es wäre schön für unser Team in Ungarn, wenn da diese Arbeit wieder einmal ein bisschen wachsen würde. Ja, nun wollen wir einsteigen ins Thema heute Morgen. Welt in Aufruhr, Gott am Werk. Und bevor wir das nun tun, will ich nochmals ganz kurz beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für all das Gute, was du uns schenkst. Allein schon, dass wir hier sitzen dürfen, dass ich hier stehen darf, dass wir Lieder singen durften mit Klavierbegleitung. Herr, das ist alles einfach ein Geschenk, es ist alles Gnade. Ohne dich könnten wir nichts tun. Und so bleibt uns allein, Herr, das Herrlichste, dich zu rühmen, dich zu loben und zu preisen. Und dazu soll auch dieser Gottesdienst dienen, die Predigt nun, die Botschaft. Gib uns die Kraft, Herr, gib uns, dass wir innerlich mitgehen. Öffne uns die Augen, Herr, lass uns staunen über dich und deine Größe und ermutigt werden. Alle auch, wie wir es gehört haben, Herr, mit den kleinen oder großen Leiden, Dinge, die da sind, die herausfordernd sind, Herr, wir danken dir dafür. Amen. Welt in Aufruhr, Gott am Werk. Und bei diesem Thema, da wollen wir uns an den Propheten Jona halten. Wir betrachten die bekanntesten Stationen seines Lebens und wir versuchen, diese dann jeweils heilsgeschichtlich einzuordnen. Dabei werden wir entdecken, Jona, das ist nicht nur Vergangenheit. In seinen Linien, da finden wir angedeutet auch unsere Zeit und besonders dann auch die zukünftige Zeit. Und besonders spannend ist, unser Herr Jesus ergreift ja Jona im Neuen Testament auf. In Matthäus 12, 38 bis 42. Matthäus 12, 38 bis 42. Da spricht Jesus nämlich vom Zeichen des Propheten Jona. Da heißt es in Vers 39, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer damals, die haben von Jesus ein Zeichen gefordert, einen Beweis. Einen Beweis, dass er wirklich der Messias ist. Und was hat unser Herr Jesus gemacht? Kein Wunder zur Schau. Kein Machterweis. Sondern einfach nur Jona. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen, das ist ein Hinweis auf eine tiefer liegende Wahrheit, könnten wir sagen. Und zunächst ist die Bedeutung dieses Zeichens uns ja allen klar, weil Jesus erklärt es ja selber, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, ein Hinweis auf den Kreuzestod, auf die Auferstehung von unserem Herrn Jesus. Genauso wie Jona in diesem Fisch war, war Christus im Tod. Und Jesus, eben, er ist auferstanden, Jona wurde ausgespuckt. Aber damit, meine Lieben, ist doch dieses Zeichen nicht erschöpft. Wenn Christus sich mit Jona so sehr identifiziert, dann liegt in diesem Buch eine tiefere heilsgeschichtliche Linie verborgen. Und er hat da nicht das Zeichen des Jesaja genommen mit 66 Kapiteln. Nein, Jona. In Jona begegnen wir einem göttlichen Auftrag. Wir begegnen menschlicher Flucht, göttlichem Gericht, wunderbarer Bewahrung, erneuter Sendung und überraschender göttlicher Gnade gegenüber Menschen aus den Nationen. Und das ist kein Zufall. Meine Lieben, das ist nicht nur Biografie. Jona ist auch Offenbarung. Jona ist gelebte Prophetie. Das Zeichen des Propheten Jona, die Eliten Israels damals, sie hätten erkennen sollen, mit dem Zeichen Jona, da sind wir, Israel, gemeint. Und da gehört der Ungehorsam mit dazu. Jona war ungehorsam. Er war widerspenstig. Diese Eliten Israels hätten das erkennen sollen. Und genau das wollen wir heute entdecken. Und dabei liegt auch eine persönliche Anwendung für dich und mich so allgemein zugrunde. Gerade nämlich das Versagen Jonas gehört in Gottes Plan hinein. Ohne diesen Ungehorsam, da würde etwas Wesentliches fehlen. Gott schreibt nämlich Heilsgeschichte nicht nur durch Gehorsam, sondern durch alles menschliche Versagen. Und das ist Ermutigung. Auch für die kleinen Dinge, wo du immer wieder denkst, ich entspreche nicht der neuen Schöpfung. Tun wir alle nicht. Noch nicht. Aber immer mehr geheiligt durch unseren Herrn. Und zugleich zeigt diese Nennung des Zeichen Jonas auch die Hoffnung auch für Israel und seine Zukunft liegt allein in Christus, im Kreuz, in der Auferstehung. Und das Buch mit diesen 4 Kapiteln ist somit kurz, aber von gewaltiger Tiefe. Wie erwähnt, wollen wir uns nun an seine Stationen halten. Wir haben 5 Stationen heute Morgen. Die einen sind länger, die anderen eher kurz. 5 Punkte, 5 Stationen. Die erste Station Jonas war, erstens, Jona beauftragt von Gott. Und da lesen wir mal Jona 1, 1 bis 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Warum soll er nach Ninive gehen? Gott sagt, die Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ninive, das war die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. Das war ja noch vor Babel, das heißt, vor dem, was Daniel uns ja zum Beispiel schildert, da war Assyrien, Hauptstadt Ninive, gegründet von Nimrod. 1. Mose 10, Vers 11. Und das war eine gewaltige Stadt mit zum Beispiel prächtigem Palast von diesem herausragenden König Sanherib. Das war einer der bedeutendsten Könige in Assyrien. Der kommt übrigens auch in der Bibel vor, Sanherib. Das war eine Stadt mit einer riesigen Bibliothek, 25.000 Tontafeln, voll mit literarischen Schätzen des Orients jener Epoche. Ninive hatte rund 120.000 Einwohner. Und nun stellt sich uns doch die Frage, ja, was war da los? Dass es heißt, die Bosheit ist vor das Angesicht Gottes gekommen. Assyrien, das war die erste Militärsupermacht der Geschichte, könnten wir sagen. Und Gott hat ja Assyrien übrigens auch gebraucht als Zuchtrute des Zorns gegen sein Volk Israel. Das ist zum Beispiel Jesaja Kapitel 10. Und das war ja auch Assyrien, die die 10 Stämme, das Nordreich, weggeführt haben in die Gefangenschaft. Jedenfalls die erste Militärsupermacht der Geschichte. Und die hatten eine richtige Berufsarmee. Nicht einfach Bauernaufgebote, wie das die anderen hatten. Und die Gegner haben gewusst, Widerstand gegen Assyrien hat eigentlich immer Vernichtung bedeutet. Sie waren technisch und innovativ meilenweit voraus und Assyrien hat sich mit dieser Gewalt gebrüstet. Sie haben sie als Abschreckung inszeniert. Grausamkeit wurde bewusst überliefert. Und hat es Städte gegeben, die haben sich schon ergeben, allein aus Angst. Über Ninive berichtet uns Nahum. Ebenfalls in Nahum Kapitel 3, 1 bis 3, da heißt es: Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße. Viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, so dass man über ihre Leichen strauchelt. Und aus assyrischen Eigenquellen geht hervor, dass zum Beispiel Häuten von Gefangenen an der Tagesordnung war, Pfählen von Rebellen und noch vieles Grausames mehr, was die da getrieben haben. Jona benennt dann diese Bosheit auch in Kapitel 3, Vers 8, wo es heißt: Und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. An der Stelle, wo es uns vielleicht fast schon schummerig wird, anhand dessen, was wir gelesen haben, man strauchelt da über Leichen und so, ist es doch einfach schön zu wissen, diese Bosheit hat Gott längst gesehen. Und nun beginnt der große Gott zu handeln. Was macht er? Er schickt Jona. Was bedeutet der Name Jona? Jona bedeutet Taube. Und die Taube, wenn wir so innerbiblisch denken, ist ja ein Symbol für den Heiligen Geist. und somit ja auch für göttliche Gegenwart, nicht wahr? Somit auch für Frieden und Hoffnung. Jona hätte doch eine Taube, wir können sagen, eine Friedenstaube sein sollen, indem er Gericht predigt, die Menschen warnt, ihnen den Spiegel vorhält dort in Ninive. Mit dem Ziel, dass Gott auch in Ninive gegenwärtig ist. Gott will auch dort gegenwärtig sein. Und eines Tages, da wird ja Israel zur Friedenstaube durch den Messias für die ganze Welt. Gott erbarmt sich über die größten Sünder, das erkennen wir einmal mehr hierin. Über alle Bosheit steht er und bietet stets Frieden an. Ruf die Menschen auf, sinne dich um. Und dafür hat er seinen Sohn in die größte Boshaftigkeit der Menschen überhaupt dahingegeben. Man muss sagen, in die größte Boshaftigkeit der Menschen und der finsteren Mächte, weil die sind daran beteiligt. Welt in Aufruhr, Boshaftigkeit, Blutrausch, aber Gott sendet Jona. Er will Frieden, er will retten. Aber was hat Jona getan? Er hat den Auftrag nicht ausgeführt. Vielleicht hatte er Angst, was wir nach den Schilderungen wahrscheinlich nur allzu gut irgendwie nachempfinden können. Vielleicht war es aber auch oder auch noch Hochmut als Israelit und Eifersucht gegenüber einem fremden Volk, an dem sich der lebendige Gott auch als gnädig und barmherzig erweisen will. Und das ist gar nicht so abwegig, weil wir kennen das ja aus der Bibel. Und wenn heute wiedergeborene Christen mit der Bibel durch Israel reisen, ja, dann machen die orthodoxen Juden keine Freudensprünge. Also Jona, er kam dem Auftrag nicht nach. Vorweggegriffen in Kapitel 1, Vers 9 auf die Frage dieser Matrosen antwortet Jona, dass er ein Hebräer sei. Und hier wollen wir nun mal den Sprung zur Heilsgeschichte Gottes gemeinsam machen. Wie war denn dieser nun ganze betrachtete Sachverhalt in Bezug des jüdischen Volkes? Hat Israel nicht auch einen Auftrag von Gott bekommen? Damals sagte Gott zum Pharao, als Israel in Ägypten war, 2. Mose 19, 16, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Da sehen wir, Gott will, dass die ganze Erde von seinem Namen hört. Das ist sein Ziel. In all der Boshaftigkeit. Und genau diesen Auftrag hat doch Israel bekommen. Ninive war Nationenland und wir haben das anderweitig schon mal erwähnt, ich lese das nochmals in 2. Mose 19, 5 und 6, da finden wir den Auftrag Gottes an das Volk Israel. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Israel soll Segensbringer sein. Israel soll Nationen in die Nähe Gottes bringen. Israel soll sie überführen von Mord und Selbstsucht. Die gute Wende auf dieser Erde, meine Lieben, die führt Gott eines Tages durch sein auserwähltes Volk über Israel.
Aber nun eben,
wir haben gesagt, Ninive steht irgendwie als Sinnbild auch für die Grausamkeit dieser Welt. Wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen mit Tieren umgehen. Klar, heute erleben wir auch das andere Extrem, dass Tiere über den Menschen gestellt werden. Das lassen wir mal beiseite, um das geht es ganz bestimmt nicht. Aber wir erkennen, wie der Mensch mit Gottes Schöpfung umgeht. Wie der Mensch mit Kindern, mit Ungeborenen umgeht. Meine Lieben, da schlägt das Herz bereits ab Schwangerschaftswoche 3. Wenn wir an Nigeria denken, Entführungen und Exekutionen von Christen. Das Schwierige für uns ist doch, es gibt so viel Leid auf dieser Welt, wir sind überfordert, an alles zu denken. Das ist unmöglich. Wenn wir an diese immer wieder mal aufflammenden Ermittlungen im Epstein-Skandal denken, was da immer wieder so zum Vorschein kommt, ist alles irgendwie schleierhaft, da scheint vieles vertuscht zu werden. Das Schöne ist, bei Gott und vor ihm kann nichts vertuscht werden. Wenn du leidest, dann weiß das Gott. Das ist vor seinem Angesicht, könnten wir sagen. Ich habe dazu eine kleine Geschichte mal gelesen und ich lese euch das auszugsweise vor, beziehungsweise erzähle euch das auszugsweise, weil das so schön passt. Ein behinderter Junge erzählte eines Tages seiner Mutter, dass er von Jesus geträumt habe. Und noch immer hatte die Mutter Mühe damit, dass ihr Sohn so eingeschränkt ohne Arme und Beine leben muss. Sie hat sich an alle Strohhalme geklammert. Sie hat Heilungsgottesdienste besucht. Die haben aber alle nichts gebracht. Und als der Junge dann sagte, Mama, ich habe von Jesus geträumt, da hat sie so sehr gehofft, dass Jesus im Traum Arme und Beine versprochen hat. Sie hat dann den Sohn gefragt, was hat er gesagt? Und der Junge sagte, nichts. Ich habe ihm alles gesagt. Und was hat er geantwortet, entgegnete die Mutter. Und der Junge sagte, Jesus hat gesagt, er sagt es seinem Vater. Und die Mutter war zunächst enttäuscht. Was bringt das jetzt? Und dann sagte der Junge, ja Mama, er weiß es jetzt. Gott weiß es. Das reicht. Ist absolut herrlich, nicht wahr? Wie wir von Kindern lernen können. Und wir haben gesehen, Leid gehört doch auch mit rein. Kommt zur Boshaftigkeit, es kommt bis vor den Thron Gottes. Ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Damals übrigens auch, als Israel in Ägypten war, da sagte Gott, ich habe ihr Schreien gehört. Und er sagte, ich kenne ihre Schmerzen. Gott hört uns, er hört dich und er kennt deine Schmerzen. Mehr als wir alle miteinander irgendwie, wenn überhaupt, teils weit und fern mitfühlen können, Gott kennt die Schmerzen haargenau. Dann hat sich Gott aufgemacht. Also, wir haben gesehen, Israel hat einen Auftrag von Gott bekommen. Übrigens, bis zum heutigen Tag steht der ja eigentlich ein bisschen so wie im luftleeren Raum, weil Israel hat bis heute, genau wie Jona damals, den Auftrag nicht ausgeführt. Die nächste Station, und ich verspreche euch, die werden dann auch kürzer. Zweitens, Jona flieht nach Tarsis. Und da lesen wir mal Vers 3 aus Kapitel 1. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Und hier haben wir es wieder. Flucht weg von Gott, das steht in der Bibel sehr oft, hinab. Hinab nach Jaffo. Weg von Gott bedeutet immer abwärts. Und im Schiff ging er dann noch weiter runter in den Rumpf, um dort zu schlafen. Da stoßen wir nachher nochmals drauf. Also Flucht. Im bekannten Psalm 139,9 heißt es: Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Am äußersten Ende des Meeres. Wo liegt Tarsis? Was für eine Bedeutung hat Tarsis? Viele Historiker sind sich einig, dass Tarsis eine Stadt in Südwestspanien war und eine wichtige Handelsstadt für die Phönizier. Phönizien, Gebiet Libanon, Syrien, also Tyrus, Teile Israels. Südwestspanien, sehr weit weg, wichtige Handelsstadt. Und da in Tarsis wurden Metalle, Silber, Eisen, Zinn, Blei gewonnen, verarbeitet, verfrachtet, also ganz wichtige Güter. Und das zeigt uns Handel. Wir können durchaus Welthandel dazu sagen. Jona, er hat Fährgeld noch bezahlt, um dahin zu kommen. Er hat sich das noch was kosten lassen. Hauptsache weg von Gott. Dann nach Tarsis. Ist doch interessant. Wie ist das bei uns Menschen? Handel. Geld regiert die Welt. Egal wie wir jetzt zur Zollpolitik von Donald Trump stehen, aber wie reagieren die Länder, wenn die Zölle hochrauschen? Geld regiert die Welt. Eigensinnigkeit. Zu denken im Handel, da haben wir alles, was wir brauchen. Zollpolitik ist natürlich eines der zentralen Themen. Wir sehen einfach, wie die Welt tickt. Und wie ist es mit Israel? Wie handelte Israel im Alten Testament schon? Und heute flieht Israel nicht ständig zu anderen Ländern, sucht die Hilfe bei denen, sucht den Handel. Zum Beispiel interessant ist die Tatsache, so im Sinne von Hauptsache Geld, innerhalb dieses Abraham-Abkommens gibt es scheinbar Rüstungsexporte von Israel an Marokko, an Bahrain, an die Vereinigten Arabischen Emirate. Meine Lieben, jeder von uns weiß doch, das kommt eines Tages nicht gut. Israelische Technologie in deren Händen. Tarsis, Handel, Geld. Israel flieht innerlich genauso von Gott und seinem Auftrag, damals, heute, auch noch zukünftig, wie Jona. Aber das Mutmachende ist, Psalm 139, dieser Vers endet nicht, wir haben ja nur die Hälfte gelesen, der endet nämlich: So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott hat Jona nicht losgelassen, auch auf dem Weg nach Tarsis nicht. Gott lässt auch Israel nicht los. Und Gott lässt auch dich und mich nicht los. Auch wenn wir Fehler machen, teilweise bewusst gegen unseren Herrn sündigen, er lässt dich nicht los. Mir kam dazu die Geschichte von Josh McDowell in den Sinn. Das war ja der, ein US-Amerikaner, ein intelligenter Mann, der wollte beweisen, dass die Bibel falsch ist. Und er hat alles unternommen, um das zu tun. Er ist nach Europa gereist, hat alles gelesen, geforscht, um seine Zweifel zu bestätigen, dass die Bibel falsch sei. Doch je mehr er gesucht hat, desto klarer wurde ihm, die Bibel hält jeder Prüfung stand. Anstatt ihn zu entmutigen, öffnete die Bibel sein Herz für die Wahrheit. Aus dem Versuch, die Bibel zu widerlegen, wurde eine Begegnung, die hat sein Leben verändert. Und Josh McDowell hat erkannt, Zweifel sind nicht das Ende. Sie können der Anfang einer tiefen Erkenntnis sein. Und jetzt will ich dich fragen, ich will auch mich fragen, wie steht's denn um deine Flucht? Wo lässt du Dinge nicht zu, obwohl du weißt, Gott will jetzt eigentlich, dass ich dieser Person mal anrufe, dass ich diesen Streit schlichte, dass ich der Person jetzt mal begegne, dass ich dies und das, diesen Dienst in der Gemeinde tue. Da dürfen wir uns ermahnend hinterfragen, korrigieren, aber das Schöne ist auch hier, loslassen tut er dich nicht. Und das führt uns zu drittens, Jona mitten im Sturm. Und da lesen wir die Verse 4 bis 5 aus Kapitel 1. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Angesichts dieses Sturms, das war ein so starker Sturm, das Boot drohte zu zerbersten. Interessant ist, dieses Wort drohen kann wiedergegeben werden mit rechnen oder ersinnen. Also könnten wir sagen, das Boot rechnete damit zu zerbrechen. So stark war dieser Sturm. Und da finden wir auch genau wieder das, Welt in Aufruhr, Gott am Werk, Jona da im Ungemach auf dem Meer. Und jetzt versuchen wir, diese Szenerie etwas auseinanderzunehmen und zu beschreiben. Wir haben das aus Daniel schon mal beleuchtet, das Meer, die bekannte Parallele in Daniel 7 in den Versen 2 bis 3. Hier steht, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das sind Weltreiche, die Daniel beschreibt, die in der Geschichte aus dem Meer aufsteigen. Das heißt, das Meer ist ein Bild oft in der Bibel auch auf das Völkermeer. In der Szenerie haben wir dann auch den Wind, den Sturm auf diesem Meer. Und da will ich uns mal fragen, ja, wie ist es denn heute auf der Welt? Es stürmt gewaltig. Die Menschen merken, die Wogen nehmen zu. Die Welt wird immer mehr durchgeschüttelt. Die Menschen haben Angst. Da sind Kriege, Da sind zunehmende Krankheiten, übrigens auch solche, von denen man dachte, die sind ausgestorben, die sind plötzlich wieder da. Krankheiten, die uns allen Angst machen, die Wissenschaft hat keine Antwort, woher das kommt. Da kommen neue Generationen von Menschen, die so ganz anders ticken als wir. Das sind nicht ganz einfach zu handelnde Präsidenten, sage ich mal. Man ist abhängig voneinander. Man weiß nicht genau, wie der Partner wirklich noch zu einem steht. Und auch da steht wieder das Geld über allem. Wenn es zu viel kostet, lasse ich meinen Partner fallen. Da ist Sturm und da ist Chaos. Und dann haben wir in der Szenerie bei Jona die Schiffsleute. Die haben geschrien zu ihren Göttern. Die hatten Panik und Angst. Und auch heute die Menschen eben, sie haben Angst. Und wir haben in unserer Szenerie den Jona. Und der hat geschlafen. Eben. Was macht Israel heute in der stürmischen Völkerwelt? Mit dem Auftrag. Es schläft. Damals, heute und noch zukünftig. Und dann ist es interessant bei uns in der Geschichte, Vers 6, da sind die Rollen plötzlich irgendwie vertauscht. Da kommt ein heidnischer Matrose zu Jona, weckt ihn und sein Gewissen auf, wie das wohl für Jona gewesen sein muss, von einem Heiden auf seinen eigenen Gott aufmerksam gemacht zu werden, weil er hat gesagt, bete nun zu deinem Gott. Ist ja fast schon sinnbildlich, wenn die Gemeinde eben heute Israel eifersüchtig macht, wenn wir da mit der Bibel in der Hand durchs Land ziehen. Die Matrosen hatten eine große Frage. Wegen wem stößt dieses Leid auf uns? Und dann fiel das los. Genau auf Jona. Und Jona erkannte diesen Brauch aus Israel mit dem Lose werfen. Er wusste, ich bin der Schuldige. Der Sturm wurde stärker, die Schiffsleute, die haben gerudert und gerudert, Vers 13, nichts genützt, nichts gebracht. Das gilt auch für deine und meine Lebensstürme. Dort, wo es viel Wellengang und Sturm gibt bei dir im Leben, mit eigener Kraft haben wir verloren. Hier leuchtet auch auf, Werksgerechtigkeit der Menschen bringt keinen Deut weiter. Alles, was uns im Herzen knechtet, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen in unserer Herausforderung, auch in unserem geistlichen Leben, da brauchen wir, wie es Jesus im Gespräch mit Nikodemus sagt, wenn wir schon bei Sturm sind, da brauchen wir den anderen Wind. Wir brauchen den Geist Gottes in uns. Auf den sind wir angewiesen. Die Schiffsleute haben geschrien, weil sie nicht vorankamen. Sie haben gesagt, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Und dann haben sie Jona ins Meer geworfen. Verse 15 und 16. Und da sind wir bei viertens. Jona verschlungen vom Fisch. Die weitere Station. Da lesen wir Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Interessant ist, wir haben gesehen, die Tiere repräsentieren Weltreiche bei Daniel. Jetzt kam ein Fisch und hat Jona verschlungen. Zeigt das nicht die Zeit der Zerstreuung Israels in alle Völkerwelt? Unter die Reiche, die Nationen der Welt? Meine Lieben, Jona im Fischbauch, er war unwirksam für Gott. Und das ist doch das herrliche Bild auch auf die heutige Zeit der Beiseitesetzung Israels. Israel, geistlich gesehen, ist weg von der Bildfläche, aber nicht verworfen. Damals redete Jesus vom Feigenbaum. Als der verdorrt war, ließ man ihn noch stehen. Jesus hat gesagt, lasst ihn stehen, vielleicht bringt er noch Frucht. Wenn nicht, haue ihn dann ab. Nach irgendwie einigen Wochen, 3,5 oder so waren es, glaube ich. Ja. Lukas 13, ab Vers 6 würde man die Geschichte finden. Der wurde dann abgeholzt. Israel war eine Zeit lang tatsächlich inexistent, ohne eigenes Land, auf der ganzen Welt zerstreut. Jona ein Fremdkörper im Fischbauch, die Juden als Fremdkörper, Ausländer in allen Ländern der Welt. Und ist Gott in dieser Zeit tatenlos? Nein, was geschieht nämlich in dieser Zeit? Was geschah damals, als Jona vom Fisch verschlungen wurde? Was geschah damals? Jona 1,16, Gott wandte sich den Schiffsleuten zu. Da heißt es, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Ist das nicht beeindruckend? Ist das nicht gewaltig? Genau so ist das doch. Mitten in der Aufruhr auf dieser Welt, da ist Gott am Werk. Er wendet sich den Heiden zu. In der Abwesenheit Israels, könnten wir sagen, wendet sich Gott den Nationen zu. Es kommen Menschen, die gläubig werden, in die Gemeinde. Das haben wir heute. Und das ist doch das Thema von Römer 11, wenn Paulus sagt, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Der Verlust Israels ist der Reichtum der Nationen. Durch den Ungehorsam Israels, da wurden die Nationen reich. Gott lässt aus dem Schlechten der Menschen Gutes hervorkommen. Und jetzt sehen wir auch, wäre Jona gehorsam gewesen, würde das innerbiblisch nicht passen. Meine Lieben, Gott kennt uns. Und wir dürfen darauf vertrauen, obwohl wir ja das nicht wollen. Wir wollen ja ihm ähnlicher werden. Aber wir dürfen darauf vertrauen, er schließt das Unperfekte mit in seinen Plan ein. Und das ist ein Trost für dich und mich. Er wird uns in die Vollendung bringen. Und das führt uns zum letzten Punkt. Jona geht nach Ninive. Jona, er war also in diesem Bauch des Fisches in Bedrängnis. Israel also beiseite gesetzt. Die Welt spielt verrückt, aber Gott ist am Werk. Gott hat in diesem Bauch den Jona an den Punkt gebracht, da hat er sich besinnt. Er ließ sein Herz bewegen. Er merkte, ich bin so eingeschränkt und einfältig, ich brauche den Gott mit den unbegrenzten Möglichkeiten. Und Jonas Gebet in Kapitel 2, Verse 2 bis 10, es ist so schön. Zusammengefasst könnten wir sagen, Herr, ich brauche dich. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Da dieses Meergras umschlingt mich, befreie du mich. Und auf dieses Gebet hin, stellt euch vor, da heißt es in Vers 11, Kapitel 2, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona an Land. Das bringt ein einziges Gebet. Einen riesigen Fisch, ein Meeresungeheuer zur richtigen Handlung. So ist Gott. Und jetzt frage ich dich und mich, wie gehst denn du mit deinen Ungeheuern in deinem Leben um? Flehst du auch zum Herrn? Rechnest du auch damit, dass er wirklich handelt? Meine Lieben, Gott herrscht tatsächlich über die Tierwelt. Wir meinen so oft, weil Gott es dem Menschen beauftragt hat, über die Tiere zu herrschen, dass der Mensch das tut. Ja, das stimmt eigentlich nicht mehr ganz. Weil der Mensch hat sich das ja ein Stück weit verspielt. Wie oft herrschen die Tiere über die Menschen? Ein Löwe zum Beispiel. Aber Gott beherrscht alles. Und deshalb ist Gebet so eine Macht. Auch die Löwen und Ungeheuer in deinem Leben, denen du dich nicht gewachsen fühlst, Dinge, Krankheiten, Nöte, Gott beherrscht alles. Gott hat dem Fisch befohlen und er hat Jona an Land gespuckt. Und interessant ist nun, wenn wir nochmals Kapitel 1, 9 anschauen, Land, können wir auch mit das Trockene übersetzen. Meine Lieben, wenn Gott es befiehlt, dann muss die Völkerwelt Israel ziehen lassen. Damals bei Pharao, der hat es tatsächlich noch versucht, sich mit Gott zu messen. Keine Chance. Jona also wieder an Land gespuckt. Meine Lieben, Israel kommt zurück. Wir haben es heute vor Augen. Es kommt ins messianische Reich. Es ist wieder im Land, im Trockenen, könnten wir sagen. Und es wird ins messianische Reich, in die grünen Auen eingehen. Da heißt es in Kapitel 3, in den Versen 2 bis 3, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf, ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Mache dich auf. Sind das nicht herrliche Worte? Weil Gott gibt Jona den Auftrag zum zweiten Mal. Was heißt das für dich und mich? Das heißt doch, Gott ist eben nicht so wie wir Menschen, dass wir sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr für dich, du hast es jetzt verspielt, nein, mit dir will ich etwas nicht mehr. Nein, Gott ist nicht so. Gott gibt ihm den Auftrag zum zweiten Mal. So viel Geduld, auch mit dir und mir, auch in seiner Heilsgeschichte. Und wir wissen es. Jona hat sein Wort gepredigt. Und das wird Israel eines Tages auch. Israel wird geistlich wiederhergestellt sein, nicht nur national, geistlich. Und dann im Auftrag Gottes, stellt euch vor, Zeugen gegenüber den Nationen sein. Und das sind so herrliche Verse hier in Jesaja 43, 8 bis 11. Jesaja 43, 8 bis 11. Bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen, dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Israel wird zum Zeugen angesichts der boshaften Nationenwelt. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 5, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Meine Lieben, stellt euch das mal vor. Jona, der war im Angesicht dieser Menschen, da kam doch, ich meine, Jona war ja geläutert durch diesen Fischbauch. Da kam doch durch ihn diese geläuterte Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Ninive kam zur Umsinnung, das hätte doch keiner erwartet. Das hat auch Jona hat das nicht erwartet. Absolut gewaltig. Wie gewaltig wird es einmal sein, wenn die Nationen sagen werden, es ist wahr. Und gewaltig ist, stellt euch vor, Ninive, Kapitel 3, 6 bis 10, kam wirklich als Ganzes zum Glauben. Das heißt, der König tat Buße. Er befahl den Untertanen, ununterbrochen Gott anzurufen. Und da heißt es in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Diese Stelle, auch dass der König selber Buße tat, ist übrigens interessant, auch in Bezug des Missionsbefehls in Matthäus 28, 19. Klar, ich meine, und das finde ich bei euch so schön, dass ihr auch jetzt regelmäßig diese evangelistischen Einsätze macht. Das ist nämlich auch unser Auftrag. Paulus sagt, seid Lichter für Jesus. Leuchtet in dieser verdrehten Welt. Philipperbrief. Wir sollen Menschen aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus unternahm Missionsreisen. Er hat uns aufgerufen, werdet meine Nachahmer. Die einen von uns tun Gemeindedienste, andere reden privat über Jesus, andere Gläubige gehen in die Mission, wieder andere werden Älteste, Diakone, Prediger und so weiter und so fort. Und so natürlich gilt der Missionsbefehl auch uns. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, Matthäus 28, 19, dann ist dieser zuerst in diesem Kontext dort an Israel gerichtet. Da heißt es nämlich, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Da geht es um ganze Völker. Meine Lieben, wann kommen Völker zum Glauben? Dann, wenn Israel hergestellt ist. Und das ist noch nicht heute. Im Sinne von territorial, mit Politik, mit Regierung. Das genau geschah in Ninive. Und das ist eigentlich wie ein Einblick ins messianische Reich. Nun, eigentlich wäre doch das jetzt der schönste Abschluss des Jona-Buches. Ninive hat Buße getan. Aber das Buch ist noch nicht ganz zu Ende. Warum? Jona musste noch eine Lektion auf Nationenland lernen. Kapitel 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Also Gott hat nun das Übel gereut, aber Jona fordert die Ausführung des Gerichts. Gönnt er den Assyrern Gottes Mitleid nicht? Oder war es sein persönlicher Ehrgeiz? Jetzt stellt euch vor, er macht da Gerichtsankündigungen. Und jetzt trifft das nicht ein, dann steht er ja wie ein falscher Prophet da. Das darf doch nicht wahr sein. Oder hat er so einen Gerechtigkeitssinn, dass er sich den Untergang der Feinde Israels wünscht? Wie ist das eigentlich bei uns? Wünschen wir uns die Vernichtung der Feinde Israels? Wenn wir an den Iran denken? Meine Lieben, das ist niemals das, was Gott will. Nie. Gott fragt ihn dann in Kapitel 4, Vers 4, da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Und da war Jona außerhalb der Stadt, er wollte schauen, wie da Feuer vom Himmel kommt und an Ninive in Rauch aufgeht. Und da ließ Gott kurzerhand mal schnell durch Nacht diesen Rizinus wachsen, diesen Wunderbaum. Jona hat sich so gefreut, Vers 6. Der hat ihn von der schlechten Laune befreit. Aber dann kam der Wurm und machte alles wieder kaputt. Und da brannte die Sonne auf Jona. Und dann kam noch dieser heiße Ostwind. Und der Jona war zornig und traurig. Und dann heißt es in den letzten beiden Versen, 10 bis 11 von Kapitel 4, da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Meine Lieben, Gott zeigt hier, dass er jeden Menschen und jedes Tier und jede Pflanze selber gemacht hat. Und da sehen wir, wie sehr Gott auch jeden Menschen unermesslich liebt. Und er fragt nun, Jona, du hast jetzt mit etwas Mitleid, das hast du nicht einmal selber gemacht. Und das zeigt auch deinen und meinen Wert in Gottes Augen. Er sagt, ich habe all das selber gemacht und darf kein Mitleid haben. Und diese Lektion, meine Lieben, muss Israel auch lernen, dass Gott nämlich seinen Sohn auch für jeden Menschen aus der Nationenwelt gegeben hat. Und das führt uns zum Schluss. Wir haben heute gesehen, Kapitel 1, Vers 4, diesen Sturm. Wir haben gesehen, Kapitel 2, Vers 1, diesen Fisch. 2, Vers 11, wie der Fisch den Jona ausgespien hat. Wir haben gesehen den Rizinus, Kapitel 4, Vers 6. Wir haben gesehen den Wurm, Kapitel 4, Vers 7. Und wir haben gesehen den schwülheißen Ostwind, Kapitel 4, Vers 8. In diesen Versen heißt es, der Herr schleuderte den Sturm auf das Meer. Der Herr entsandte den Fisch. Der Herr befahl dem Fisch. Der Herr bestellte den Rizinus. Der Herr bestellte den Wurm. Der Herr bestellte den schwülheißen Ostwind. Fällt euch etwas auf? Welt in Aufruhr, aber Gott ist am Werk. Um seine Heilsgeschichte zu vollenden, ist ihm alles untertan. Wie oft fragst du dich, wo ist Gott in meinem Leben? Wo ist Gott? Zeigt uns diese Tatsache nicht, dass Gott in den alltäglichen Dingen sichtbar ist? Wir brauchen gar nicht so weit suchen. Er ist einfach da. Und nun merken wir, dass auch in deinem und meinem Leben eben nichts unbedeutend ist. Der Herr kann eine einfache Staude zu einem Werkzeug für einen jeden von uns gebrauchen. Gott ist in all deinen und meinen Umständen. Amen. Ja, wir wollen nun gemeinsam beten und dann singen wir ein Lied und dann noch der Segen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir nun danken für dein wunderbares Wort und auch diesen Propheten Jona, wo wir einfach einmal mehr sehen, wie groß und mächtig du bist. Wir merken, dass eigentlich der Handelnde immer du bist. Und das macht uns so ruhig und gelassen, weil wir wissen, du kannst bei uns Dinge direkt verändern oder auch unsere Umstände ändern. Für dich ist alles gar kein Problem, Herr. Lass uns einfach diesen mutmachenden Gedanken mitnehmen, Herr, dass du da bist. In allen Umständen umgibst du uns. Paulus sagt sogar, in dir leben und weben wir, Herr. In dir leben wir, bewegen wir uns, du umschließt uns, du bist immer da. Und wenn unser Gefühl etwas anderes sagt, dann stimmt das nicht. Und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, erinnere uns in unseren Lebensstürmen auch dich anzurufen. Erinnere uns, Herr, auch an dein geliebtes Volk Israel. Daran erkennen wir doch, wie du auch mit dem Unperfekten ans Ziel kommst. Und so auch bei einem jeden von uns, Herr. Wir danken dir dafür, ja, dass du mit Jona zurechtgekommen bist, mit dieser Widerspenstigkeit, mit dieser Unfolgsamkeit, die wir doch alle auch aus unserem Leben kennen. Und da ist es auch so mutmachend zu wissen, auch wenn wir manchmal vielleicht fliehen, ja, bis ans äußerste Meer, Herr, bis ans äußerste Ende, so ist deine Hand doch auch da, die uns hält. Gib uns diese Ruhe, gib uns diesen Frieden, auch am heutigen Tag. Amen.